hören Klärwerk. Aufklären, erklären, unbrauchbare Theorien entlarven.
Kritisches, hintergründiges, tiefschürfendes. Klärwerk, die Sendung für Theorie und Hintergründe auf der 95,8 bei Radio Z.
Der Wert theoretischer Studien ist gleich null. Es geht nichts über die Praxis.
Und damit hallo und herzlich willkommen zum Klärwerk, der Sendung für Theorie und allerlei Hintergründe, jeden ersten Mittwoch im Monat hier bei 95,8 Radio Z im Stoffwechsel, statt wie normalerweise um 17 Uhr, heute schon um 16 Uhr. Ja, hier am Mikrofon und an der Technik begrüßen euch Marco Schrage,
Marius Meyer
und Thomas Zöller. Hallo.
Ich hatte das falsche Mikro an. Mein Gott, das geht ja super los. Magst du deinen Namen einfach nochmal neu sagen?
Und Thomas Zöller. Ja. Hallo.
Vielen Dank. Es wird, während uns hier Pulse Emitter musikalisch begleitet mit seiner Meditative Music, um ein Thema gehen, das uns Marius Meyer jetzt vorstellt, während ich das Fenster im Hintergrund möglichst leise schließen werde.
Man kann nicht behaupten, dass die Welt, geschweige denn Deutschland, in den letzten Jahren vernünftiger geworden ist. Im Gegenteil, während durch Magazine und Feuilletons eine mehr oder minder krude Form der Kapitalismuskritik geistert, stürzt die Weltwirtschaftskrise viele Menschen in private Sinnkrisen. Weil die rationale Welt keine Antwort auf Krisen mehr zu bieten scheint oder sie eben diese Krise gerade erst produziert, wenden sich Menschen irrationalen Weltdeutungen und Glaubenssystemen zu. Die Folge? Ein seit Jahren boomender Esoterikmarkt, der inzwischen ein Volumen von vielen Milliarden Euro angenommen hat.
Wir vom Klärwerk wollen uns in der heutigen Sendung mit Esoterik und Irrationalismus auseinandersetzen. Was ist eigentlich problematisch daran, dass sich Menschen aufgrund individueller Entscheidungen ein spirituell irrationales Weltbild zurechtlegen? Und wie könnte eine Welt ohne Esoterik aussehen? Fragen wie diese wollen wir in der kommenden Stunde klären, unter anderem im Rückgriff auf Adornos Thesen gegen den Okkultismus und mit Hilfe der Buchautorin Claudia Barth, die wir für diese Sendung interviewt haben.
Geistheiler, Gurus, Elfen und geheime Mächte, das sind einige der Themen, mit denen sich Esoterikerinnen beschäftigen. Seit der Antike gibt es Esoterik als vermeintliches Geheimwissen, das zumeist über einen inneren Erkenntnisweg gewonnen werden soll. Wenn wir von Esoterik sprechen, dann wollen wir damit zumeist grob ein weites Feld von irrationalen Denkweisen, Ideologien und spirituellen und okkulten Praktiken umreißen. Für die Entwicklung der Esoterik in der Moderne waren vor allem die Theosophische Gesellschaft und ihre Mitbegründerin Helena Blavatsky zentral. Blavatskys Theosophie war eine Verbindung von verschiedensten neuzeitlichen Kulten, diversen fernöstlichen Lehren und einer Rassenlehre, die von sogenannten Wurzelrassen ausgeht, von denen eine auch die arische ist. Vor allem Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte Blavatsky enormen Einfluss auf die Entwicklung der Esoterik und diverse bekannte Persönlichkeiten, wie zum Beispiel auf den Begründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner. Jetzt könnte man meinen, die Hochzeiten der Esoterik wären in einer weitestgehend technisierten Gesellschaft vorbei. Doch ist dem wirklich so? Klärwerk sprach mit Claudia Barth, die als Autorin diverse Bücher zur Kritik der Esoterik veröffentlicht hat.
Der Boom des New Age ist mittlerweile jetzt ja seit gut 20 Jahren vorbei und auch die Nachwirkungen der Hippie-Zeit sind kaum mehr relevant. Kann man denn überhaupt noch davon sprechen, dass Esoterik ein aktuelles Phänomen ist?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Esoterik ein aktuelles Phänomen ist. Die richtige Blütezeit der Esoterik war ja, also ihr habt jetzt die Hippie-Bewegung erwähnt, ne, und in den 80er Jahren ging das dann so langsam los. Aber so die richtige Blütezeit, wo es auch in die Breite der Bevölkerung zu wirken angefangen hat, waren ja eigentlich die 90er Jahre. Und seitdem sind, ich sage jetzt mal, die Umsatzzahlen auf diesem Esoterikmarkt riesig und das auch bis heute. Ich mache es an den Umsatzzahlen deswegen fest, denn es gibt keine verlässlichen Untersuchungen über diesen breiten Esoterikmarkt, also keine verlässlichen Zahlen, aber es ist eine sehr marktförmige Religion, in der Menschen sich ihren eigenen Glauben aus einer breiten Palette von Angebot einfach selbst zusammenstellen. Das heißt, der Einstieg ist vielfach über Literatur, Lebenshilfeliteratur, dann werden Seminare besucht und anhand dieser Umsatzzahlen kann man sich so ein bisschen ein Bild machen. Und nach Schätzungen hat dieser gesamte Psychomarkt in Deutschland einen Umsatz von bis zu 10 Milliarden Euro jährlich, also zwischen 5 und 10 Milliarden Euro wird von Experten geschätzt. Die großen Verlagsbuchhandlungen haben eigene Esoteriksparten, also zum Beispiel große Verlage wie Bastei-Lübbe oder Econ und List, Herder, Goldmann, Bertelsmann haben alle ihre eigenen Esoterikreihen. Also man kann bis heute davon ausgehen, dass ungefähr 20% aller Neuerscheinungen diesem Esoterikmarkt zuzurechnen sind und dass ungefähr 25% aller Bestseller der Bücher im Softcover-Bereich aus dem Bereich Esoterik stammen. Und insgesamt ungefähr 15% des Umsatzes im Bereich Esoterik erwirtschaftet werden im deutschen Buchmarkt. Also das heißt, das ist ein riesengroßer Markt da für diesen Bereich.
Und du hast ja jetzt sozusagen das Medium erklärt, in dem Esoterik erscheint, aber wer vertritt denn in der Öffentlichkeit besonders offensiv so ein irrationales Weltbild?
Also wer es besonders offensiv vertritt, da würde ich vielleicht als herausragendes Beispiel mal die Anthroposophen benennen. Die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland hat ungefähr 20.000 Mitglieder und hat Verbindungen bis in die höchsten Kreise der Politik. Das heißt, ganz viele etablierte Politiker oder Menschen im öffentlichen Leben, Schauspieler etc. Sind Sympathisanten der Anthroposophen. Die kommen oft so relativ harmlos daher, Anthroposophie mit den Waldorfschulen, die ja auch dazugehören, ist aber meines Erachtens die am stärksten ins öffentliche Leben gedrungene bzw. am stärksten finanziell unterstützte Esoterikgemeinschaft in Deutschland. Also ich kann mal so ein paar Namen nennen, wer die beispielsweise, welche prominenten Waldorf-Unterstützer es gibt. Ja, also das, die Liste ist wirklich endlos. Ich fange mal an mit Walter Riester, ehemaliger Arbeitsminister, Bundeskanzler Kohl. Das sind Leute, die haben alle ihre Kinder selbst auf Waldorfschulen geschickt und die Elternarbeit ist dort ja sehr stark, sodass man da auch mit eingebunden wird als Eltern und das unterstützt. Karl Otto Pöll beispielsweise, der heute Staatssekretär ist und früher Zentralbankchef war. Otto Schiele, der Innenminister, dessen Bruder, also der kommt A aus einer hochrangigen Anthroposophenfamilie in Deutschland. Sein Bruder Konrad Schiele ist Chef der Anthroposophischen Freien Universität Wittenherdecke, zu der ich auch noch was erzählen könnte, die mit Staatsgeldern unterstützt wird. Also die Liste ist da wirklich endlos lang. Das ist eben nicht nur eine private Unterstützerliste, sondern die Anthroposophen haben ein riesiges Netzwerk an Unternehmen, die auch dazugehören. Also vielen ist bekannt, dass die Veleda-Kosmetikreihe eine anthroposophische Reihe ist, dass der Chef von den DM-Märkten, der Götz Werner, ein finanzkräftiger Unterstützer der anthroposophischen Bewegung ist. Banken gehören dazu zur Bewegung, zum Beispiel die GLS Gemeinschaftsbank. Wie stark das öffentliche Leben prägt, kann ich vielleicht an einem Beispiel deutlich machen. Mit der Privatisierung der Hochschulen, die momentan stattfindet, gibt es ja auch immer mehr Möglichkeiten für die Wirtschaft dort einzugreifen. Das heißt zum Beispiel eigene Professuren, Stiftungsprofessuren an öffentliche Hochschulen zu setzen. Und zum Beispiel war bis dieses Jahr in Kassel-Witzenhausen an der Hochschule eine anthroposophische Professur, die gestiftet worden ist von anthroposophischen Firmen mit einer Summe von 1,1 Millionen Euro, einer C3-Professur für 6 Jahre. Dort wurde anthroposophische Grundlagen untersucht, wie sie in der Landwirtschaft einzusetzen sind. Also Homöopathie wurde dort auch getestet an Kühen etc. pp. Und sehr dubiose Dinge, die dieses möglich gemacht haben, dass so eine rein esoterische Lehre an einer staatlichen Hochschule gelehrt wird, waren anthroposophische Firmen. Das heißt, die Sponsoren waren zum Beispiel die Software AG Stiftung, die Alnatura GmbH, sowie der Forschungsring biologisch-dynamische Landwirtschaftsweise. Und da sieht man einfach, was das für eine weite Verflechtung ist.
T hier beim Klärwerk 95,8 MHz. Wir kommen gleich zurück zum Interview mit Claudia Barth und machen einen kleinen Abstecher in die Vergangenheit und zu einem anderen Autoren, Theodor W. Wiesengrund Adorno nämlich. Während seiner Zeit als Emigrant in den Vereinigten Staaten verfasste er die Minima Moralia, die Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Das Buch besteht im Wesentlichen aus Aphorismen und kurzen Abrissen über diverse tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen, die Adorno in den Vereinigten Staaten aufgrund eines allgemeinen Entwicklungsvorsprungs konstatieren konnte. Eine der letzten Fragmente in der Minima Moralia sind Adornos Thesen gegen den Okkultismus, in welchen er sich aus gesellschaftskritischer Perspektive ausführlich mit dem Okkultismus befasst. Vor allem die Anthroposophie, welche die einflussreichste esoterische Strömung in der Öffentlichkeit ist, und ihre Vorstellungen von Astralkörpern und Reinkarnation stehen im Fokus von Adornos Kritik. Immer wieder beschäftigen sich Journalisten und Linke mit diesen Thesen und sprechen ihnen eine zentrale Bedeutung für die Kritik der Esoterik zu. Doch können Adornos Thesen, die vor über 60 Jahren abgefasst wurden, tatsächlich noch eine solche Kritik leisten? Klärwerk versuchte die Thesen für euch im Rahmen eines Radiobeitrags zusammenzufassen und sie auf ihre Aktualität zu befragen.
In der ersten seiner 9 Thesen gegen den Okkultismus hält Adorno fest:
Die Neigung zum Okkultismus ist ein Symptom der Rückbildung des Bewusstseins. Die rechtsprechende Vernunft, die zum Begriff des einen Gottes sich erhoben hatte, scheint in dessen Sturz hineingerissen. Geist dissoziiert sich in Geister und büßt darüber die Fähigkeit ein, zu erkennen, dass es jene nicht gibt.
Adorno bringt also die Neigung des Menschen zum Okkultismus direkt mit 2 Kernthesen seines Werkes in Verbindung. Die angesprochene Rückbildung des Bewusstseins resultiert aus einem generellen Zerfallsprozess des Subjekts, den Adorno im Spätkapitalismus konstatiert. Den Menschen kommt aufgrund der Struktur der Gesellschaft und ihrer Institutionen immer mehr die Möglichkeit zur Reflexion abhanden, die eigentlich zentral für den Subjektbegriff der Aufklärung ist. Ein wichtiger Prozess, der dies veranschaulicht, ist der Zerfall der Bildungsidee. Da im Spätkapitalismus die Bildung wesentlich ökonomischen Zwecken untergeordnet wird, verlassen die meisten Menschen Bildungseinrichtungen nicht als reflexive Subjekte, sondern als verwertbares Humankapital. Bildung zerfällt zur Halbbildung. In seiner Theorie der Halbbildung spricht Adorno davon, dass Halbgebildete zu
Sympathien mit dem Irrationalismus jeglicher Farbe, zumal dem Depravierten der Verherrlichung von Natur und Seele,
neigen. Die Affinität der Menschen zum Irrationalismus wird auch durch die Vorherrschaft der instrumentellen Vernunft bedingt. Anstatt eine wirklich vernünftige Einrichtung der Gesellschaft ins Auge zu fassen, versachlicht sie zunehmend alle sozialen Beziehungen unter dem Primat des Nutzens. Ein immer weitreichender, subjektiv wahrgenommener Sinnverlust ist die Folge dessen.
Wenn die objektive Realität den Lebendigen taub erscheint wie nie zuvor, so suchen sie ihr mit Abracadabra Sinn zu entlocken. Wahllos wird er dem nächsten Schlechten zugemutet. Die Vernünftigkeit des Wirklichen, mit der es nicht recht mehr stimmt, durch hüpfende Tische und die Strahlen von Erdhaufen ersetzt.
Der von den Okkultisten und Esoterikern aufgespürte Sinn von Dingen oder auch der Geist, den sie in Gegenständen vermuten, ist allerdings nicht vorhanden und gleicht einer Wahnvorstellung. Anstatt den realen Verfall der Gesellschaft zu erfassen und entsprechende Veränderungen anzustoßen, versuchen Esoteriker einerseits Sinn in Katastrophen zu erkennen und andererseits wenden sie sich in der Rolle von Auserwählten, die Erkenntnisse tätigen können, die großen Teilen der Gesellschaft vorenthalten würden.
Die Gewalt des Okkultismus wie des Faschismus mit dem jenen Denkschemata vom Schlag des Antisemitischen verbinden, ist nicht nur die pathische. Sie liegt vielmehr darin, dass in den minderen Panazeen, Deckbildern gleichsam, das nach Wahrheit darbende Bewusstsein eine ihm dunkel gegenwärtige Erkenntnis meint greifen zu können, die der offizielle Fortschritt jeglicher Gestalt geflissentlich ihm vorenthält.
Vor allem in den mittlerweile allgemein bekannten Verschwörungsideologien über den 11. September und über eine angebliche jüdische oder zionistische Weltverschwörung lassen sich Ähnlichkeiten zu Adornos Erkenntnissen über den Okkultismus finden. Doch auch die weiteren Ausführungen Adornos scheinen an Aktualität nichts eingebüßt zu haben. Vor allem die Suche nach einem vermeintlichen Sinn treibt wohl auch heute noch die meisten Esoteriker an und sie ermöglicht eine bessere Integration der Menschen in eine Leistungsgesellschaft, die jeglichen Sinn verloren hat.
Die Okkulten sind praktische Leute. Sie treibt nicht eitle Neugier, sie suchen Tipps. Fix geht es von den Sternen zum Termingeschäft.
Obwohl die Esoterik-Szene sich permanent mit dem Zerfall der Gesellschaft, dem Zerfall von Werten oder Ähnlichem beschäftigt,
verspricht sie sich von der transfigurierten, in den Himmel versetzten Gestalt der Gesellschaft eine Antwort, die nur gegen die Reale erteilt werden könnte.
Gerade weil die Esoterik selbst dem größten Unheil einen Sinn zuspricht, entgeht also dem einzelnen Esoteriker jegliche Möglichkeit zur Reflexion über das reale Unheil der kapitalistischen Gesellschaft. Ein Ausweg aus dem Leid, das diese Gesellschaft verursacht, ist sicher nicht im Himmel oder in Geisterlehre zu suchen. Immer wieder ist in populärwissenschaftlichen Publikationen die Rede von den okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus. Und auch Adorno konstatierte in seinen Thesen eine Ähnlichkeit von Okkultismus und Faschismus. Nicht nur in Bezug auf antisemitische Welterklärungen. Auch in den Lehren Blavatskys und Steiners finden sich diverse Äußerungen, die durchaus als rassistisch bezeichnet werden können, auch wenn das Anhänger der Anthroposophie und Theosophie vehement bestreiten. Doch hatte die Esoterik tatsächlich einen Einfluss auf den Nationalsozialismus oder handelt es sich um bloße Ähnlichkeiten von rationalen Weltbildern? Hierzu hört ihr die Buchautorin Claudia Barth.
Verschwörungstheorien sind ja auch ein grundlegender Bestandteil in nationalsozialistischer Ideologie. Gibt es denn noch weitere Zusammenhänge zwischen Esoterik und Nationalsozialismus?
Also in der Geschichte finden sich natürlich manifeste Zusammenhänge zwischen Nationalsozialismus, also Faschismus in Deutschland und dem Aufkommen esoterischer Theorien. Das fängt dabei an, dass Esoterik entstanden ungefähr in Deutschland parallel zur Reichsgründung, sich dann formiert und zu einer ziemlichen Blüte gekommen, dass diese Esoterik, wie sie sich in Deutschland entwickelt hat, von Beginn an sehr stark angereichert wurde mit nicht nur rassistischen und antisemitischen Konstrukten, die ich vorher schon genannt habe, sondern auch mit einer starken völkischen Denkweise, mit einer Bezug aufs alte Heidentum, aufs Germanentum. Damit sind sie natürlich d'accord gegangen mit den rechten politischen Bestrebungen, den Alldeutschen etc., die es zu dieser Zeit gab. Es haben sich dann esoterische Zirkel herausgebildet, zum Beispiel die Guido-von-List-Gesellschaft, die sich im ganzen deutschen Reich ausgebreitet hat. Aus denen ist organisatorisch in Bayern damals die sogenannte Thule-Gesellschaft hervorgegangen, die sozusagen sich liest von der Mitgliederliste her wie ein Who-is-who der späteren NSDAP. Und es ist auch ziemlich klar, dass diese Leute, die später in NSDAP sehr viel zu sagen hatten, dieses Gebräu einer Mystifizierung von dem Arier- und Germanentum aus diesen überhöhten Rassetheorien rausgezogen haben, wie sie es dort vorgefunden haben in diesen esoterischen Zirkeln. Weiter ging es dann, dass ein Ableger von der Thule-Gesellschaft der direkte Vorläufer der NSDAP auch war, also organisatorisch gesehen. Also das sind so diese manifesten Zusammenhänge, die es gibt, aber von der Geistesgeschichte her, glaube ich, lässt sich das auch sehr stark aufdröseln. Also es ist meines Erachtens in beiden Bewegungen eine romantizistische Gesellschaftskritik, die zugrunde liegt, die angereichert wird mit der Vorstellung von einer rückwärtsgewandten Sehnsucht, also die Gesellschaft, die Moderne, der man etwas entgegensetzen möchte, an der man möchte Demokratie, Zivilisiertheit, eine neue Staatsform entgegensetzen, und die speist sich bei beiden Bewegungen aus dem Hinwenden in die Vergangenheit, also in eine alte Ständegesellschaft, in eine stark oben und unten hierarchisierte Gesellschaft, in der das Volkstum, die sogenannte Ganzheitlichkeit, eine sehr, sehr große Rolle spielt und in der eben auch der Bezug auf vermeintliche Blutszusammengehörigkeit des Volkes und diese Mystifizierung der Herkunft von den Germanen, die eben damals schon gegen die moderneren Kulturen gekämpft haben sollen, eine ganz starke Rolle spielt. Also dieser gesamte heidnische Götterhimmel, der in der Esoterik um die Jahrhundertwende aufgebaut wurde, ist ja auch von den Nationalsozialisten so übernommen worden. Deswegen war es ja auch nach 1945 erstmal nicht mehr so leicht möglich in Deutschland, sich darauf zu beziehen, bis es eben jetzt mit der neuen Esoterikbewegung langsam wieder hochgekommen ist.
Und wir sind immer noch mitten im Interview mit Claudia Barth, Buchautorin, die sich ausführlich mit Esoterik beschäftigt hat. Und wir kommen jetzt auf einen bestimmten Punkt zu sprechen. Betrachtet man nämlich das Publikum bei esoterischen Veranstaltungen oder gar eine Esoterikmesse, so fällt schnell eins ins Auge.
Es sind deutlich mehr Frauen als Männer anzutreffen, die sich für esoterische Weltdeutungen begeistern können. Allerdings fällt auch auf, dass wesentlich mehr Männer Protagonisten der Szene sind. Allgemein bekannt ist auch, dass diverse Gurus und Anführer esoterischer Zirkel sexualisierte Gewalt über ihre Anhängerinnen ausgeübt haben und ausüben. Aber warum können sich so viele Frauen trotz dieser bekannten Tatsachen für Esoterik begeistern?
Also die Beobachtung, die du gemacht hast auf der Esoterikmesse, stimmt absolut. Es sind ungefähr, kann man sagen, 2/3 der Konsumenten sind Konsumentinnen, also ist die weibliche Form eigentlich die richtige in dem Esoterikbereich. Die Anbieter sind meistens eher Männer. Es gibt ein paar Erklärungsansätze. Ich habe noch keinen gefunden, der mich 100% überzeugt. Denn wenn man diese Bücher liest, kann man zur Einschätzung kommen, beziehungsweise kann Frau zur Einschätzung kommen oder bin ich zur Einschätzung gekommen, dass diese gesamte Esoterik-Szene ohne die Behauptung eines fundamentalen Unterschieds zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit als zwei Ursprungskräfte des Lebens überhaupt nicht auskommen würde. Ne? Also steckt ja schon in diesem Yin-Yang-Zeichen drin, was ich so ein bisschen das Erkennungszeichen der Esoteriker immer nenne. Und da finden so ganz klassische Zuschreibungen statt. Ne? Die Frau, das Naturnahe, das Gebärende, Männliche, das Rationale, das Abstrakte, Intellektuelle etc. pp. Und das setzt sich ja dann auch fort in konkreten Aussagen bezüglich Männer und Frauen, die also meines Erachtens dann schon so frauenfeindlich sind, dass es schwer zu ertragen ist. Aber in der aufkommenden Esoterikbewegung in den 70er, 80er Jahren war es beispielsweise so, dass ein Teil der damaligen Frauenbewegung durchaus für solche esoterische Überhöhungen von der angeblichen Weiblichkeit offen und empfänglich war. Denn in der Esoterik ist es eben üblich zu sagen, dieses neue kommende Zeitalter, das landläufig erwartet wird von Esoterikern, wird das weibliche Zeitalter sein. Das männliche Gedankengut wird für alles Schlechte verantwortlich gemacht, was wir jetzt gerade auf der Welt zu haben. Also Industrialisierung, Welt kaputt machen und so weiter, das Christentum, bla bla, sei alles männlich. Und das Kommende wird das Weibliche sein. Das ist jetzt für Frauen aus einer Frauenbewegung, die auf einer grundsätzlichen Geschlechterdichotomie bestehen und dann einfach mal das lange abgewertete Weibliche aufwerten, vielleicht was durchaus Erfreuliches, und deswegen sind da einige auf den Zug aufgesprungen. Eine andere Erklärung, die es gibt, warum es bei Frauen so stark ankommt, ist der Unterschied, also wenn man mal zwischen Tauschwert und Gebrauchswert denkt, ist es so, dass Esoterik ein hohes Gebrauchswertversprechen an Frauen bringt. Also das bedeutet, dass sie das, was sie dort sozusagen erfahren und lernen, auch unmittelbar anwenden können für eine unmittelbare Verbesserung ihrer sozialen Beziehungen, ihres persönlichen Lebens, sich das unmittelbar eben niederschlägt und nicht ein abstraktes Kapital ist, was man vermittelt irgendwie für seine Familie wieder einsetzt, sondern eben sofort was zurückbekommen kann. Das sind so Theorien, aber es ist alles nichts, was mich auch komplett befriedigt, um diesen Effekt zu erkennen, den diese Esoterik auf Frauen hat.
Ja, Jefferson Airplane waren das mit White Rabbit. Und ihr hört nach wie vor das Klärwerk, die Sendung für alles mögliche Theoretische. Ja, jeden ersten Mittwoch im Monat auf der 95,8 auf Radio Z. Eigentlich von 17 bis 18 Uhr, heute mal ausnahmsweise von 16 bis 17 Uhr im Rahmen des Stoffwechsels. Ja, und heute unser Thema: Esoterik und irrationale Welterklärungen. Und die Breite esoterischer Welterklärungen ist ja enorm, wie viele von euch schon wissen dürften. Sie reicht von Guru-Kulten über neoheidnische Kulte bis zu antisemitischen Verschwörungsideologien, die hauptsächlich im Internet aktiv sind. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sich ihr Glaube auf eine irrationale Welterklärung stützt. Doch die eine Frage konnten wir bisher noch nicht erklären. Warum werden aus Menschen Esoteriker? Claudia Barth versucht, diesen Sachverhalt im Rahmen einer neuen Buchveröffentlichung zu erklären.
Es wird ja im Dezember ein neues Buch von dir erscheinen, und zwar Esoterik, die Suche nach dem Selbst im Transkript Verlag. Kannst du kurz skizzieren, welche Inhalte von Esoterik du da verhandelst?
Dieses Forschungsprojekt, wo auch dieses neue Buch dann draus entstanden ist, ist aus der Idee gewachsen oder aus der Gelegenheit erwachsen, dass ich viele Vorträge gemacht habe und dort immer auch esoterische Menschen zugegen waren und die sich das alles ziemlich ruhig anhören konnten und gesagt haben, das stimmt ja alles, was die da vorne über Karma erzählt, aber mein persönlicher Karma-Begriff ist ganz anders und deswegen fühle ich mich davon überhaupt nicht tangiert. Und da habe ich gedacht, irgendwas muss ich ja nicht erfasst haben, was die Menschen zur Esoterik hinbringt. Und dann habe ich angefangen, Einzelgespräche zu führen und die auch auf mitzuschneiden mit Menschen, die eben selbst esoterisch praktizierend sind, und habe mir von ihnen erzählen lassen, wie sie dazu gekommen sind, wie sie das in ihr Leben integrieren, was ihnen das bedeutet, was sie da tun und so weiter. Und habe diese Interviews analysiert. Und da kam ich dann auf eine völlig andere Bedeutung, einfach nochmal, die Esoterik für die Menschen heutzutage hat. Denn niemand geht auf Esoterik zu, weil er sagt, ui, geil, eine Religion mit Antisemitismus und Rassismus drin. Also das ist überhaupt nicht der Antrieb von den Menschen. Sondern die haben mir in den Interviews, wie sie zu Esoterik kommen, erstmal ewig lange Zeit aus ihrem Arbeitsleben erzählt, aus Momenten, in denen sie gescheitert sind, wo sie nicht mehr weitergekommen sind, wo ihr alter Lebensentwurf zusammengebrochen ist oder wo sie mit der Gesellschaft so aneinander geraten sind, dass sie sich völlig von sich selbst entfremdet gefühlt haben und nicht mehr weitermachen konnten und eben gescheitert sind. Und erst an diesem Punkt des Scheiterns sind sie dann esoterische Wege gegangen, weil sie sie genutzt haben als Möglichkeit, sich selbst innerlich neu zu strukturieren, um sich wieder zu erden, um wieder weitermachen zu können, um wieder Erfolg zu haben. Das ist auch sehr stark verbunden mit einer moralischen Neubewertung von Ereignissen, die ihnen vorher Leiden verursacht haben, die sie jetzt in einen neuen Kontext setzen, Reframing würde man sagen, und denen eine neue Bedeutung geben, also eine neue Sinnunterlegung unter alle Vorgänge, sodass man damit Frieden finden kann, also innere Ruhe und inneren Frieden damit finden kann. Und auch sich selbst entlastet für das, was passiert ist, aber auch alle anderen, die möglicherweise, wo man vorher möglicherweise Groll gehegt hat, wie Kollegen sich verhalten haben oder wie die Welt gestaltet ist oder wieso es Kriege gibt. Einfach da eine sinnvolle Erklärung zu haben, die das alles gut heißt und die das alles annehmbar macht. Ich behandle da eigentlich sehr viel moderne Subjekttheorien, also im Prinzip wie die gegenwärtige Gesellschaft uns alle zwingt, uns innerlich zu strukturieren, um hier als Bürger voranzukommen. Also, dass wir einen inneren Zwiespalt aufmachen müssen zwischen einem sogenannten privaten Selbst, dass wir sind im Kapitalismus, das höchste Gut ist der private Bürger, und zwischen einer öffentlichen Seite in uns, diese öffentliche Seite aber im Kapitalismus immer noch entfremdet gelebt werden kann und deswegen ein großer Widerspruch aufkommt und so eine authentische Vergesellschaftung, die eigentlich alle anstreben, wo sich jeder irgendwo alleine fühlt in dieser ganzen Gesellschaft, trotzdem nicht gelingen kann. Und diese ganzen Widersprüche versuchen esoterische Menschen auf eine spezifische Art und Weise zu lösen mit Esoterik. Subjektiv gelingt ihnen das imaginär auch ganz gut, denn sie haben bestimmte Techniken, um auch diese Isolation und Entfremdung nicht mehr zu spüren, sondern in einer jenseitigen alle Einheit mit jedem und allem aufgehen zu können, um dieses Dilemma zu überwinden. Aber objektiv, der Preis, den sie meines Erachtens dafür zahlen, ist eben die Aufgabe von sich selbst als der gesellschaftlichen Seite in sich selbst und sich selbst als gesellschaftlich gestaltendes Individuum zu setzen und eben auch die Preisgabe, ja, die Gesellschaft überhaupt als veränderbare wahrzunehmen und eingreifen zu können und sich einfach nur noch auf sich selbst zurückziehen.
Ja, soweit Claudia Barth zu ihrem neuen Buch Esoterik, die Suche nach dem Selbst, sozialpsychologische Studien zu einer Form moderner Religiosität. Das ist übrigens im Dezember im Transkript Verlag erschienen und ist im Moment im Buchhandel erhältlich.
Dave Singers sind das hier mit Called im Klärwerk 95,8 MHz bei Radio Z im Rahmen des Stoffwechsels. Und wir haben gerade im Interview mit Claudia Barth schon gehört, warum denn Menschen sich für Esoterik entscheiden. Warum wird ein Individuum zu einem esoterischen Individuum? Wir möchten diese Ausführungen von Claudia Barth jetzt an dieser Stelle noch ein wenig ergänzen, und zwar um die Frage, warum Esoteriker denn auch Esoteriker bleiben. Es gibt eine leichte thematische Überschneidung jetzt mit dem vorherigen Beitrag, den ihr uns bitte verzeihen möchtet. Jetzt also die Attraktivität von Esoterik behandelt in einem kleinen Beitrag. Die Zahl derjenigen, die sich geistig erleuchtet wähnen, ist unüberschaubar geworden. Seit der Dezentralisierung durch das Internet steht es jedem Menschen frei, sich ein ganz individuelles Weltbild zu zimmern. Mit denjenigen der anderen teilt es nur den kleinsten gemeinsamen Nenner, ein Gegenentwurf zur materialistischen Welt und ihrer Wissenschaft zu sein. Anders als noch vor 20, 30 Jahren, den Hochzeiten des New Age, ist es nicht nötig, Esoterikmessen zu besuchen oder sich in einschlägigen Läden und Zirkeln blicken zu lassen. Fest steht aber dennoch, dass der Esoterikmarkt stark gewachsen ist. Schätzungen des Heidelberger Zukunftsforschers Eike Wenzel gehen davon aus,
dass allein in Deutschland zwischen 18 und 25 Milliarden Euro mit Esoterik umgesetzt werden. Was treibt so viele Menschen zu Esoterik und Irrationalismus? Zunächst ist das Resultat einer Sinnsuche, die das Individuum über die Grenzen der rationalisierten Welt hinaustreibt. Jenseits der Geschäftigkeit des Betriebes soll sich der Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens versichert werden. Dass etwas mit der Verfasstheit der Welt nicht stimmt, drängt sich dem Individuum erst als bloße Ahnung auf. Die Komplexität der Welt ist übermächtig und kann oder will von vielen nicht durchdrungen werden, da ihnen das ihre eigene Hilflosigkeit gegenüber wirtschaftlichen Prozessen und Sachzwängen offenbar werden ließe. Stattdessen wird die rationale, hektische, auf den schnöden Mammon abgerichtete Welt als in ihren Grundzügen schlecht begriffen. Sie zu ändern scheint nicht möglich und wenn, dann nur über die individuelle Öffnung des Geistes. Mitunter ist eine Weltverbesserung auch nicht erstrebenswert. Man fühlt sich über der Banalität des Materialismus erhaben. Und in einem Akt des Eskapismus flüchten sich Menschen in eine Traumwelt von Spiritualität, Irrationalismus und Esoterik. Hier ist eine metaphysische Macht sinnstiftend. Statt einer komplexen bietet esoterisches Denken eine simple Weltdeutung und ist damit dem Antisemitismus wesensähnlich. Wissenschaftliche Kenntnisse sind ebenso wenig notwendig, wie die Anstrengung, die Welt in ihrer Komplexität verstehen zu wollen. In dieser anderen Welt ist alles einfach. Es herrschen Glück und Zufriedenheit, selbst dann, wenn in der Realität, auch wegen der Untätigkeit der spirituell Entrückten, sich alles immer mehr zum Schlechten zu wenden scheint. Hier aber lässt sich's aushalten und sei dieses Hier doch nur ein Hirngespinst. Wer sich erst einmal eine esoterische Weltdeutung zurechtgelegt hat, wird von dieser kaum noch abzubringen sein. Da man bewusst sich der rationalen Welt verweigert, werden auch deren Argumentationsmuster abgelehnt. Aus dem gefestigten magischen Denken gibt es kein rationales, wissenschaftliches Entrinnen. Eher versteifen sich EsoterikerInnen auf den Standpunkt, dass die Wissenschaft schon noch herausfinden würde, dass an allem etwas dran sei. Der unerschütterliche Glaube ist der objektiven Einsicht größtes Hindernis. Und schließlich ist das Festhalten an jeder noch so obskuren Täuschung ein Selbstschutzmechanismus. Es hängt viel zu viel von der Richtigkeit der spirituellen Lehre ab, als dass sie leichterhand über Bord geworfen werden könnte. Denn ein Zusammenbruch des Weltbildes kann auch einen psychischen Zusammenbruch bedeuten. Aus Angst davor kann schlichtweg nichts sein, was nicht sein darf. Durch verminderte Bewusstheit, selektive Unaufmerksamkeit und Wahrnehmung wird das System der Selbsttäuschung aufrechterhalten, bis es sich zu einem gleichermaßen unhaltbaren wie unerschütterlichen Glaubenssystem verfestigt hat.
Bereits seit der griechischen Antike gibt es Esoterik und vor allem im frühen 19. Jahrhundert hatten esoterische Kreise wie der von Helena Blavatsky enormen Einfluss. In den 1950er Jahren gab es dann Bruno Gröning, der sich selbst als gottgesandten Heiler sah. Er behauptete, einen göttlichen Heilstrom bündeln zu können, um mit diesem jegliche Art von Krankheiten zu heilen. Tausende pilgerten zu ihm und hofften auf selbige. In den 60er und 70er Jahren beschäftigten sich vor allem die Hippies mit Esoterik und suchten Gurus auf. Wenige Jahre später trat die sogenannte New Age-Bewegung auf den Plan. Für all diese Bewegungen hatte die Esoterik wesentlich die Funktion von Sinnstiftung oder aber versprach den Partizipierenden Rettung. Gibt es jetzt aber auch eine spezifisch postmoderne Qualität von Esoterik und vor allem wäre eine Gesellschaft ohne Esoterik überhaupt denkbar?
Und gibt es insgesamt in der Postmoderne eine neue Qualität von Esoterik, also jetzt mal weg von Rudolf Steiner und der Anthroposophie-Gesellschaft?
Ich denke, dass es sowas wie eine neue Qualität gibt. Das wird aber auch das Thema sein, was ich in dem Vortrag in Erlangen im Januar thematisieren möchte. Und zwar glaube ich, dass diese neue Esoterik in den 90er Jahren sich explizit dafür anbietet, dass Menschen mit den neuen Erfordernissen der Arbeitswelt, wie sie sich in den letzten Jahrzehnten herausgebildet haben, seit den 60er, 70er Jahren, also in Richtung mehr Subjektivierung, projektgesteuertes Arbeiten, Selbstverantwortung, ein Fallenlassen der Grenzen zwischen vormals privaten Bereich Kreativität und dem äußeren, verwerteten Anteil des Menschen, ein permanentes Auspowern, was heutzutage stattfindet, dass Esoterik da heutzutage Antworten den Menschen gibt, wie sie diese total erschöpfenden Anforderungen schaffen, durchzustehen. Also dass es sozusagen verhindert, dass Menschen da in eine Depression abrutschen und aussteigen, sondern immer weiterlaufen in diesem Hamsterrad und sich immer permanent selbst motivieren können. Also dass es sozusagen wie so eine kleine Ecstasy-Droge wirkt und immer wieder weitermachen zu können in dieser momentanen Gesellschaft. Also Ziel von Esoterik ist ja auch, es wird oft gesagt, man will dann irgendwie negatives Karma überwinden, aufsteigen auf eine andere Ebene und so weiter. Aber das spielt in dem realen, alltäglichen Praxis von Esoterik eigentlich bei den Menschen, die mit denen ich gesprochen habe und die ich interviewt habe, die esoterisch praktizierend sind, eigentlich überhaupt keine Rolle, sondern geht hauptsächlich darum, diesen Alltag irgendwie gut zu bewältigen, sich erklären zu können, wo man Rückschläge hatte und wo man Leiden hatte und zu versuchen, sein Inneres so umzustrukturieren, dass man möglichst nicht mehr leidet und dass man einfach wieder Erfolg in dieser Welt haben kann. Also eine sehr stark diesseitsgewandte Religion. Das sind, glaube ich, schon neue Qualitäten von Esoterik.
Man könnte es ja auch deuten, dass dann Esoterik den Menschen Sinngebung ermöglicht und Hilfe im Alltagsleben. Warum ist es denn negativ?
Das kommt darauf an, was man für Erklärungen schluckt, ne? Also eine Weltverschwörungstheorie bietet mir auch eine gewisse Erklärung der Zustände und einen gewissen Sinn, was ich sozusagen zu tun habe, also gegen die jüdische Weltverschwörung sein oder sonst wie. Aber es ist natürlich eine Form von Sinn, die ich da bekomme, die für mich kontraproduktiv ist, also aus meiner Sicht, ne? Und das Problem ist in meinen Augen, dass esoterische Lösungswege, um mit der Misere klarzukommen, einfach in eine anti-emanzipatorische Richtung gehen. Also das heißt, in der Quintessenz, wenn man diese Theorien erstmal geschluckt hat, dass alles Karma ist, was anderen Menschen oder einem selber zustößt, dass man nicht mehr eingreifen muss, sondern das alles erdulden muss. In der Quintessenz verlernt man, sich selbst als gestaltendes, handlungsfähiges Subjekt zu setzen. Also das ist überhaupt nicht mehr vorgesehen, sondern es ist eigentlich nur noch ein Lernen, wie man die Zustände möglichst gut hinnehmen kann. Die Gesellschaft wird als reale Gesellschaft einerseits auch völlig ausgeblendet, weil sie eigentlich nur noch gesehen wird als das Richtige, was einem zustoßen kann, um darauf das individuelle Karma reifen zu lassen. Aber es wird nur noch als Theaterkulisse gesehen für das eigene Karma und nicht mehr als real im eigentlichen Sinne, dass man auch verändernd eingreifen sollte oder könnte. Dazu kommt noch eine absolute Individualisierung, die einhergeht mit esoterischen Theorien. Das heißt, dass nicht Wert darauf gelegt wird, mit anderen gemeinsam nach außen zu gehen, Gemeinsamkeiten zu finden, zu handeln, zu verändern, sondern ein totaler Rückzug auf das eigene Ich eigentlich nur mehr.
Könntest du dir vorstellen, dass es eine Gesellschaft ganz ohne Esoterik geben kann? Und was wäre das für eine Gesellschaft?
Für mich ist Esoterik eigentlich eine moderne Form von Religiosität. Insofern würde ich deine Frage dahingehend erweitern, ob es möglich ist, dass eine Gesellschaft ohne Religion existieren kann. Und ich habe durchaus die Hoffnung, dass das möglicherweise eines Tages so sein könnte. Aber ich glaube, es müsste eine Gesellschaft sein, in der der Mensch die Möglichkeit hätte, nicht entfremdet zu leben, weil die Überwindung von Entfremdung ein ganz großer Dreh- und Angelpunkt ist, warum Menschen Esoterik machen hierzulande oder Religion machen. Esoterik im Speziellen, um Entfremdung und Selbstentfremdung zu überwinden. Und eine Gesellschaft, die es eben ermöglicht, den gesellschaftlichen Anteil des Menschen frei zu leben und auch die Selbstentfremdung aufzuheben, die derzeit da ist, ist für mich ein ganz großer Punkt. Was natürlich auch notwendig ist, wäre eine weitgehende Bildung und Aufklärung über Natur- wie sozialwissenschaftliche Zusammenhänge der Welt. Also ich denke, das verhindert in vielen Fragen auch verkürzten Theorien auf den Leim zu gehen, wenn man einfach eine möglichst breit gefächerte Bildung über Zusammenhänge der Welt hat. Und auch, was vielleicht im Zusammenhang mit der aufgehobenen Entfremdung steht, dass Menschen einfach auch dieses Ohnmachtsgefühl nicht mehr haben, das hierzulande auch zu esoterischen Religiosität führt. Also das heißt, eine ausgedehnte individuelle Handlungs- und Verfügbarkeitskompetenz. Das heißt, sich einmischen können, auch merken, dass man die Möglichkeit hat, etwas zu bewegen und sich einzumischen, und eine individuelle Wirkungsmacht auch entfalten kann, um diese Ohnmacht, die aus der Entfremdung hier entsteht, nicht zu spüren. Also ich denke, Dreh- und Angelpunkt ist für mich da die Entfremdung, die überwunden werden muss.
Claudia Barth zum Abschluss hier der Stunde Klärwerk, der Sendung für Theorie und Hintergründe auf der 95,8 MHz. Es wurde im Beitrag bereits angesprochen, Claudia Barth wird in der nahen Zukunft einen Vortrag im Jugendhaus Erlangen halten. Der Vortrag heißt so wie eines ihrer Bücher über alles in der Welt, Esoterik und Leitkultur. Besagter Vortrag wird stattfinden am 28. Januar, also ist noch über einen Monat hin, um 18 Uhr im Jugendhaus Erlangen. Und das war's von unserer Seite mit der Esoterik-Sendung hier beim Klärwerk 95,8. Die nächste Klärwerk-Sendung gibt es dann natürlich am 1. Januar. Hier vom Mikrofon und der Technik verabschieden sich aus den Radio Z-Studios.
Tschüss. Einen schönen. Was haben wir heute? Mittwoch, ja.
Ich wollte eigentlich noch auf die Namen hinaus: Marco Schrage
und Thomas Turner.
Ja.
Sage
ja.
Tschüss. Und noch viel Spaß mit dem Stoffwechsel und dem restlichen Z-Programm heute.
Jetzt erst einmal die Nachrichten.
Sie hören Klärwerk. Aufklären, erklären, unbrauchbare Theorien entlarven.
Kritisches, hintergründiges, tiefschürfendes. Klärwerk, die Sendung für Theorie und Hintergründe auf der 95,8 bei Radio Z.
Der Wert theoretischer Studien ist gleich Null. Es geht nichts über die Praxis.